ich nenne die immer diese Kabinenspieler. Ne? Du brauchst Kabinenspieler in gewissen Situationen. Unterschiedsspieler und Kabinenspieler. Wenn du aufsteigen willst oder andere Ziele, wie in diesem Fall, nicht absteigen willst.
Brückengeflüster. Der VfL-Podcast der NOZ.
Das Brückengeflüster, Folge 238. Wir aus der NOZ-Sportredaktion, das sind, mein Name ist Malte Goltsche und mein Kollege Benjamin Kraus ist auch dabei. Wir haben uns zwei VfL-Legenden eingeladen, die uns heute mit uns heute so ein bisschen Saisonbilanz ziehen wollen. Lothar Ganz und Rolf Meier sind bei uns im Studio. Wir wollen aber einsteigen mit der aktuellsten Nachricht, die es rund um den VfL so gibt, nämlich dass das Stadion komplett ausgelastet werden soll am Sonntag. Benni, du hast gerade die Nachricht verarbeitet. Ja, ist, wenn man so will, die beste Nachricht seit Wochen eigentlich. Ne?
Kann man so sagen, auf jeden Fall. Es ist der Boden bereitet und das Dach erfolgreich weggenommen in dem Zusammenhang für einen erfolgreichen, im Sinne von stimmungsvollen Saisonabschluss zumindest nochmal. Sportlich geht es um nichts mehr. Ist klar, der Abstieg steht fest. Aber stellen wir uns das absurde Bild vor, dass 3 der 4 Tribünen besetzt werden und ausgerechnet die Kurve, wo die Ultras stehen, die hartgesotten sind, die den VfL jetzt in dieser Saison wirklich auch über hunderte von Kilometern zu jedem Spiel begleitet haben, ausgerechnet die hätten dann außen vor stehen müssen. Das ist irgendwie ehrlich gesagt auch von vornherein unvorstellbar gewesen. Das ist jetzt ausgeschlossen. Ein richtiger Kraftakt im Verein, muss man sagen. Da haben ganz viele mit angepackt. Diese Zusammenarbeit mit der Stadt und den Behörden hat offenbar auch gut funktioniert. Freigabe jetzt 3 Tage vom Spiel. Klarheit früher als gedacht, muss man auch sagen. Das ist eine uneingeschränkt gute Nachricht, sodass man zumindest am Sonntag nochmal zeigen kann, ja, wir stehen zusammen und das macht den VfL aus. Das könnte nicht ganz unwesentlich werden für den Blick nach vorne auf die neue Saison, wo ja noch viele Aufgaben anstehen.
Mhm. Lothar, du und Rolf, du auch, ihr kennt das Stadion auch noch in vielen Teilen komplett ohne Dach. Wird wahrscheinlich am Sonntag trotzdem etwas ungewohnt sein, dann die Ostkurve ohne Haupt zu sehen.
Ja, genau. Ja, ich kenne das noch total, sicherlich ohne Dach, weil ich als Junge ja schon drin war. Mhm. Und aber gerade die Ost, ich glaube, die ist damals 77 oder so, ist erstellt worden. Da haben wir ja noch Rollo im Stadion gespielt, wo auch eine Tribüne dann erst leer war, weil sie in Bauphase waren. Aber das ist natürlich toll, dass das jetzt noch geklappt hat, weil gerade für unsere Fans und gerade auf Ost, die bewiesen haben, dass die auf jeden Fall zweitligareif sind und dann gerade so ein Spiel gegen Hertha und zum Abschluss. Und ich bin immer wieder begeistert, auch letzte Heimspiel gegen Braunschweig, weil ich eine Choro da war. Und also das ist eigentlich schade. Und dass es dann runtergeht, aber die haben es auf jeden Fall verdient. Und deswegen freut mich das natürlich auch, dass es geklappt hat.
Sehe ich genauso, Lothar, kann ich dir nur beipflichten. Also ich finde auch toll, dass das letzte Spiel vor voller Kulisse stattfindet. Und ein Riesenkompliment an die ganzen Akteure, die daran beteiligt waren, ob das jetzt die Geschäftsstelle war oder die Stadt, aber auch die ganzen Firmen, die das so kurzfristig möglich gemacht haben. Das ist ja auch nicht heutzutage nicht unbedingt üblich. Also ich, wenn ich einen Handwerker brauche, ich muss da länger drauf warten, aber von daher.
Und dann arbeiten die auch nicht am Feiertag.
Ne? Genau so sieht das aus und von daher Riesenkompliment und vielleicht ein würdiger Abschluss einer vielleicht nicht ganz so guten Saison.
Das stimmt echt. Ich habe privat ein Angebot für eine Sache, die bei uns im Garten erledigt werden muss, auf das gewartet und bis das Angebot einfach nur kam. Das hat genauso lange gedauert, bis die das Dach da abgerissen haben mit Asbestentsorgung, muss man ja auch mal sagen. Das war jetzt nicht nur einfach, wir hauen da irgendwas zusammen, sondern das war richtig aufwendig und das schon bemerkenswert, dass das so geklappt hat. Ja. Kleine Anekdote übrigens auch noch. Lothar, du wirst das auch noch vielleicht nicht erinnern. Ich hatte die Tage mal mit Helmut Kalthoff Kontakt und der hat gesagt zum Thema Dach, wir haben früher immer auf Regenspiele gehofft, weil ein Teil war überdacht und ein Teil nicht. Und immer wenn es geregnet hat, dann konnten wir nochmal 2 Mark extra nehmen, indem die ganzen Leute dann von dem nicht überdachten Teil des Stadions auf den überdachten Teil gewechselt sind. Und das war ja damals dann auch noch so, dass diese Kasse dann vielleicht nicht unbedingt mit der Steuer irgendwie abgerechnet werden musste.
Das weiß ich nicht. Aber das ist typisch Helmut Kalthoff. Genau. Typisch. Ne? Also wir als Spieler haben uns immer gefreut, wenn es geregnet hat, dann war die Brücke immer schön nass und dann konnten wir schön zur Sache gehen. Ne? Aber Ja, typisch Heimokasa.
Ist aber heutzutage bei Zeiten der Vollauslastung des Stadions und ständigen ausverkauften Spielen ist es leider sowieso gar kein Thema mehr.
Deswegen habe ich gedacht, ich kann das Thema jetzt auch aufbringen, weil es wird keiner die Tribüne wechseln können am Sonntag oder irgendwie sagen können, okay, das Dach fehlt, wir müssen irgendwie 2 Euro wieder kriegen, das wird ja auch keiner machen.
Ja. Gut, dann ja. Rollo?
Ja, es ist phänomenal, was da an der Brücke abgeht in dieser Saison. Also das muss man auch mal sagen. Also wie Lothar schon sagte, eine unwahrscheinliche Stimmung trotz dieser des Tabellenplatzes. Ist die Stimmung nach wie vor sehr, sehr, sehr positiv. Und das ist schon ungewöhnlich und das ist schon ein Riesenkompliment wert an die Jungs, die da ständig für arbeiten. Ich meine, so eine Choreo macht man ja eben mal nicht von heute auf morgen, sondern das bedarf langer Vorbereitung und da kann ich nur einen Hut ziehen.
Ja, also das ist nicht nur im Stadion, sondern auch wer unter die Brücke fährt, ne? Was wir da alles geleistet haben mit 125 Jahre VW. Ja. Und das ist einfach super. Und ich meine, ich habe 300 und ein Zweitligaspiel oder so, wir haben es ja auch mal anders erlebt. Denn
ja.
Wir haben ja zwar selten verloren, Rolf, ne, im Stadion, ist ja klar. Ne?
Aber kann mich nicht erinnern.
Und selten gut, selten schlecht gespielt, aber wenn, dann haben wir schon mal richtig Druck gekriegt, ne, vom Publikum. Also das war schon so.
Ja, das war kein Zuckerschlecken zwischendurch. Hey. Also da hatten wir manchmal eine schwerere Zeit.
Schwere Zeit. Ne? Und deswegen, also Publikum ist sensationell.
Und da waren ja auch teilweise dann noch deutlich weniger Fans auch mal da in Zeiten, wo es halt nicht so lief, ne? Das muss man ja auch sagen. Aber das ist vielleicht auch ganz guter Moment, um den Brückenschlag zu machen zu den letzten beiden Spielen, die ja am Hamburger Millerntor stattgefunden haben. Auch da Unterstützung phänomenal gewesen. Also locker über 3000 Osnabrücker da und die haben trotz des einmal mehr schwierigen sportlichen Verlaufs des Spiels da richtig Rabatz gemacht. Am Ende hat Michael Wellinger den Ball dann dankend auch noch aufgenommen und gesagt, eigentlich haben wir 4-3 gewonnen, dank dieser 3 improvisierten Torjubel, die unter anderem dazu geführt haben, Malte, das haben wir gesehen, dass vor uns auf der Tribüne St. Pauli-Fans aufgestanden sind und einfach applaudiert haben in Richtung Gästeblock. Ne? Also das ist auch bemerkenswert. Die feiern ihren Aufstieg, aber haben dann trotzdem auch noch schon das Bedürfnis zu sagen, ey, was ihr da abreißt, auch auswärts, großartig. Und das entspricht ja dem, was ihr auch gerade gesagt habt.
Ja,
absolut super. Ich habe es ja auch zwar nur im Fernseher gesehen, aber war schon sensationell.
Was sagt ihr sportlich zu dem Spiel? Schwierig natürlich, wenn du schon weg bist und der Gegner.
Ja, es ist schwierig. Ne? Ich meine, gehe ich mal das Spiel vorher ohne Stadion im Millerntor-Stadion gegen Schalke.
Ohne Zuschauer, ja.
Ohne Zuschauer und war schon ein bisschen enttäuschend, dass nach 5 Minuten das Thema schon erledigt ist. Ne? Und und gegen St. Pauli, ich sag jetzt mal, jeder weiß, wer auf St. Pauli spielt. Das ist eine super Atmosphäre, ne? Auch für einen Spieler. Ne? Und wenn du da reinkommst, da musst du alles abliefern. Ne? Und das haben wir anscheinend oder haben wir die letzten beiden Spiele nicht herbringen können, was auch zum Teil auch in der Situation, wo wir jetzt sind, auch ob man vom verständlich ausgehen kann, weiß ich nicht. Aber naja, es ist momentan leider so.
Wie habt ihr das wahrgenommen, diese Zeit? Also ne, diese Nachricht, die wie eine Bombe eingeschlagen ist, Rollo, Brücke gesperrt und dann muss auf St. Pauli gesperrt werden und dann gespielt werden und dann auch ohne Zuschauer. Das macht ja auch mit so einem Spieler was. Ne? Also wie groß ist dann der Faktor für die Jungs auch gewesen? Wie schwer war das für sie, das aufzunehmen? Oder muss man nicht eigentlich umgekehrt sagen, am Ende ist es 11-11, Schalke musste das ja auch damit klarkommen.
Ja, das kann man auf der einen Seite sagen, ist ja auch so. Auf der anderen Seite habe ich mich persönlich so ein bisschen an die Corona-Zeit erinnert gefühlt. Da war es ja nun immer so und eine ganze Zeit so. Und so hatte ich das Gefühl auch. Und es ist nicht einfach, weil es fehlt definitiv was. Und dadurch, dass es so kurzfristig kam, musst du dich als Spieler da auch erstmal drauf einstellen. Ja, in der Corona-Zeit war es an und für sich die einzige Möglichkeit zu spielen und dann hat man es gemacht und hat es so akzeptiert. Da ist es mit Sicherheit ein bisschen einfacher gewesen.
Vor allem auf Dauer, ne? Weil man sich gewohnt hat.
Genau, man gewöhnt sich ein bisschen dran, obwohl das immer nicht schön ist. Also Zuschauer gehören zum Fußball. Das ist nun mal so und von daher ist das eine schwierige Situation mit Sicherheit gewesen. Aber wie du schon sagtest, beide Mannschaften mussten damit klarkommen und Anscheinend hat Schalke da ein bisschen besser mit klar gekommen. Und wie Lothar schon sagte, wenn du nach 5 Minuten 2-0 zurückliegst und du dann keinen Support hast von da außen, und dann ist das schon bitter. Und ja, das macht dann auch was mit dir. Und das macht vor allen Dingen was mit deinem Kopf. Und ja.
Wir haben, also nach dem Abstieg, dann nach dem Schalke-Spiel, haben wir in einem Text über die Atmosphäre am Millerntor und bei diesem Spiel geschrieben, das ist der tristeste Abstieg der Vereinsgeschichte. Lothar, du hast alle Zweitliga-Abstiege mehr oder weniger in Verantwortung auch erlebt. Wie hast du das wahrgenommen?
Ja, alle habe ich nicht in Verantwortung erlebt, aber trotzdem natürlich, aber viele. Ist klar, es waren immer verschiedene Situationen. Ja, der VfL ist ja seit geraumer Zeit finanziell besser aufgestellt als in den Zeiten, als wir aufgestiegen sind. Das muss man ja überlegen. Der erste Aufstieg 2000, ne, da haben wir vorher noch gegen Ricklingen gespielt in der Regionalliga Nord. Und dann kam als erster Heimgast Borussia Mönchengladbach. Ja, das war schon ein Riesenunterschied. So. Und das war uns aber auch dessen klar. Aber ja, dieser Abstieg, der war, wenn man das mal alle Revue passieren darf, war eigentlich so sportlich mit am bittersten. Mhm. Wir hatten sicherlich der Abstieg damals, wo wir noch aktiv waren, unter Gelsdorf zum Beispiel, da haben wir noch 37 Punkte gemacht. Ja, da waren 4 Absteiger und wir haben in der Rückserie, haben wir dort noch richtig gepunktet.
Da war man noch konkurrenzfähig.
Da warst du konkurrenzfähig, ja. Ne? Und bist dann immer bitter abgestiegen, ne? Und es waren ja, jeder Abstieg ist unterschiedlich, ne? Und wir wissen ja auch noch mit dem, da war Rollo, waren wir auch schon zusammen dabei mit dem Wettskandal, was wir dort hatten, was sich nachher alles rausgestellt hat. Ne? Ja. Und deswegen, wenn ich den ersten Aufstieg nehme, ne, dann waren wir noch gar nicht konkurrenzfähig. Da mussten wir also viel damals erstmal in Steine anstatt in Beine setzen. Ja, das Stadion musste dort erstmal für die zweite Liga komplettiert werden. Ne? Ich kann mich immer noch daran erinnern, der damals von der DFL-Geschäftsführer Holger Hieronymus, den wir ja auch kannten, oder ich früher gegen St. Pauli, da spielte er noch bei St. Pauli, oft gegengespielt habe. Und dann hatten wir eine Platzbegehung und Stadionbegehung. Und dann sagt er, du Lothar, das muss gemacht. Ich sage, ja, Mensch, Holger, warte mal ab, das können wir noch nicht. Ne? Und dann, ja, das Flutlicht, ja, Holger. Und dann hat er gesagt, du, pass mal auf, Lothar, jetzt ist Schluss mit Holger. Entweder macht ihr es oder ihr seid nicht dabei. Ne? Also musstest du also dann immer investieren. Und ich finde, das war in diesem Jahr war alles nicht notwendig. Ne? Also sicherlich war es auch schwierig, spät aufgestiegen, eigentlich praktisch als Sechster. Ja? Und ja, wenn du dann 7 Punkte dann du holst in Serie dort mit so einer Last in die Rückserie gehst, ne, dann ist das schon sehr schwierig.
Mhm. Lass die Saison oder die Analyse gleich, wo ich ein bisschen versuche, chronologisch durchzugehen. Ich habe trotzdem noch eine Frage an dich, weil du ja auch lange als Manager in Verantwortung warst. Mhm. Diese Art und Weise, wie dieses Geisterspiel in St. Pauli zustande gekommen ist. Also der VfL sagt ab, dann setzt die DFL super knapp einen Nachholtermin an und gibt dem VfL ja so gut wie gar keine Chance mehr, auf diese Geschichte zu reagieren, dass man halt vielleicht doch versucht, mit Zuschauern was zu machen. Was sie ja versucht haben. Und sie hatten ja wohl Bremen und Hannover an der Angel. Wie hast du das wahrgenommen? Wir haben jetzt nochmal einen Text dazu auch veröffentlicht, um auch zu verdeutlichen. Wir haben der DFL dazu einige Fragen geschickt, die bis heute einfach nicht beantwortet worden sind.
Das ist typisch DFL. Und da muss ich auch recht geben. Und ich muss auch Michael Welling, die haben sich ja richtig bemüht. Und es war nah dran Hannover oder Werder Bremen. Und dann hätten wir mit Zuschauern machen können. Und dann hat die DFL das einfach festgesetzt in der Woche dort. Und das ist aber typisch. Und ja, also für mich ein Unding eigentlich, dass man, weil es war ja immerhin ein Heimspiel für uns. Ja, und dass man, der das Heimrecht hat, nicht die Möglichkeit gibt, andere Alternativen zu suchen. Und auf jeden Fall nicht den Zeitpunkt. Und den Zeitpunkt total unterbricht. Ich meine, wir sind nicht mehr so nah dran. Ne? Aber ich habe es ja auch dann verfolgt und auch in Kommentaren auch von Michael. Und das finde ich von der DFL typisch einfach gemacht und fertig. Ne?
weil das muss man ja, finde ich, schon nochmal auch betonen, rausgekommen ist jetzt ein Geisterspiel ohne Not. Ja. Also es war einfach nicht notwendig. Selbst wenn Sie sagen, okay, wir müssen den Terminplan halten und wir müssen meinetwegen auch Dienstag machen anstatt Mittwoch. Also dass man vielleicht vor dem 33. Spieltag spielt, kann man aus sportlichen Gründen vielleicht schon nachvollziehen, dass das für Schalke ein gutes Argument ist und irgendwie dann auch fair, ne, kann man sagen. Aber wenn es dann Dienstagabend Weserstadion gibt, dann gibt es doch eigentlich auch überhaupt gar keinen Grund, das nicht zu machen. Vor allem, was ich auch nicht verstanden habe, versteht ihr das? Warum hat denn Schalke dann da so vehement auf dieses Geisterspiel gedrängt? Schalke, oder zumindest halt nicht zugestimmt, das anders zu machen?
Schalke, ich habe es auch gehört, die Kommunikation mit Schalke wäre absolut nur Lügen zurückgekommen gegenüber der DFL von Schalke-Sicht her. Und deswegen, so wie die sich verhalten haben, Schalke, ne, absolut berechtigt, dass sie da unten rumkrebsen. Ja, mal ganz ehrlich, mit den Möglichkeiten. Und ich finde auch, weil du hättest noch eine Chance gehabt, ne, und es wären einige gerne erstmal ins Stadion. Werder Bremen, Rollo kennt das Stadion noch besser, ist klar, als ich. Und das wäre alles möglich gewesen. Ja, und dass man nicht die Chance gegeben hat. Und ich weiß auch gar nicht, wie Schalke, warum sie sich so verhalten. Aber wie gesagt, das ist auch ein...
Das verstehe ich, wie gesagt, auch allein deswegen nicht, weil also die Schalke-Fans in ihrer Masse und in ihrer Verrücktheit, die hätten ja dann eher sogar da noch ein Heimspiel draus machen können.
Definitiv. Ja. Also ich kann es auch nicht ganz nachvollziehen, wobei ich sagen muss, ich kenne die DFL nicht so wie Lothar, der nun jahrelang in der Funktionärstätigkeit war, und ich habe mit der DFL im Grunde nie was zu tun gehabt. Von daher kann ich das schlecht beurteilen. Auch das andere kann ich immer schlecht beurteilen, weil ich auch das Wissen nur aus der Zeitung habe, also nur aus der Neuen Osnabrücker Zeitung, aus sonstigen Kommentaren. Aber was noch dazu kommt und was ja heute auch zu lesen war, dieser erhebliche finanzielle Verlust, den der VfL dadurch erlitten hat, das ist schon tragisch. Und das hätte vielleicht nicht unbedingt sein müssen. Also... Wobei, wie gesagt, ich hätte wahrscheinlich da auch in der Situation keine große Lösung gehabt. Aber vielleicht wäre es, wenn alle Seiten ein bisschen kooperativer gewesen wären, eine Möglichkeit, wäre es mit Sicherheit, wäre eine Möglichkeit da gewesen.
Ja, denke ich auch nochmal dazu. Ne? Und vor allen Dingen Michael Willing, der ist ja geleitet, ihm die Möglichkeit zu geben, sondern die haben die Kommunikation, ich sage jetzt mal, wie ich das so verstanden habe, als Außenstehende, einfach abgebrochen, ja, und haben es festgesetzt. Dort, ne? Und das ist für mich ein Unding. Wie gesagt, zumal für diesen Verein, der dort Heimrecht hat, denen hätte man eine andere Möglichkeit geben müssen noch. Oder jedenfalls die Chance dazu. Ja. Dass das vor dem 33. Spieltag ist okay, ne? Aber die waren ja nah dran. So, ja. Und wie Rolf gerade sagte, oder stand ja heute bei euch drin, Verlust ist groß, sowohl als auch finanziell und auch für die Emotionen, für die Fans. Ne?
Ja. Genau, 650.000 Euro fehlen dem VfL nach unseren Informationen bzw. nach unseren Berechnungen. Schauen wir mal, der VfL arbeitet nach unseren Infos auch daran, irgendwie eine Lösung zu finden, den wirtschaftlichen Schaden noch zu begrenzen. Wir haben es anfangs gesagt, wir wollen so ein bisschen Saisonbilanz ziehen, deswegen starten wir vielleicht jetzt mal ganz vorne mit der Zeit nach dem Aufstieg, mit der Transferperiode, dem relativ großen Umbruch für einen Aufsteiger. Rollo, war der am Ende, der war am Ende vielleicht überraschend groß für einen Aufsteiger, der ansonsten immer probiert, seine Mannschaft möglichst zusammenzuhalten. Wie hast du vor der Saison vielleicht so ein bisschen auf die Mannschaft geschaut und auf, ja, die Frage, ist die Zweitliga tauglich?
Ja, also ich sag mal so, das war als Außenstehender ist es schwierig. Was Fakt war, dass du eine gewisse Achse verloren hast. Darüber wurde ja nun schon sehr viel und häufig gesprochen. Das heißt, du hast mit Köhler, mit Simakala mindestens zwei richtig gute Zweitligaspieler in meinen Augen verloren. Also zumindest für Osnabrücker Verhältnisse. Und das tat dir damals schon weh. Und okay, und dann hast du versucht, mit Thalhammer was zu machen und mit anderen, die dann vielleicht auch nicht so performt haben zu Anfang, wie man sich das erwünscht oder erhofft hat. Aber das ist immer im Nachgang schwierig. Also schwierig beziehungsweise einfach. Es gibt ja immer die und die Seite. Ja? Aber im Nachgang irgendwas zu beurteilen, für mich schwierig und bin ich auch nicht so der Typ, der das gerne macht. weil ich weiß, wie die Leute da arbeiten und dass sie immer nur das Beste wollen. Und du musst Entscheidungen treffen und manchmal passt das halt nicht. Und dann fällt dir das alles auf die Füße und der schlaue Fan und der schlaue Rolf Meier sagt dann anschließend, ja, Hetzemann. Ja, ich weiß selber, wie das ist und war selber in der Position als Trainer oder Co-Trainer, Torwarttrainer. Du entscheidest dich für einen Spieler und dann macht man das und dann stellt sich im Nachhinein das, war jetzt doch nicht so das Gelbe vom Ei. Zumindest hat er nicht so das gebracht, was du dir erwartet hast. Und ja, von daher war es Anfang der Saison, habe ich schon gedacht, ein bisschen Qualität fehlt vielleicht. Aber vielleicht kann man das als Team irgendwie auffangen. Aber das hat zu Anfang leider gar nicht geklappt und viel zu wenig Punkte gemacht zu Anfang. Das fällt dir dann im Nachgang irgendwann auf die Füße, weil im ersten Moment gehst du immer relativ einfach über so ein, ja, 2-1 zu Hause mal drüber weg. Ja, hast du mal verloren. Okay, kann ja mal passieren in der zweiten Liga. Ja. Aber das fällt dir dann irgendwann auf, weil du musst von Anfang an Gas geben und so. Und das fehlte mir so ein bisschen. Das wurde so leichtfertig alles so ein bisschen vielleicht weggegeben, weiß ich nicht. Aber dann hast du auf einmal gegen HSV gewonnen. Ja, du. Und dann war wieder alles Friede, Freude, Eierkuchen. Aber es kam dann trotzdem nicht, ging trotzdem nicht weiter. Und vielleicht hätte man da etwas eher reagieren müssen. Aber das sind wieder so Sachen, die man im Nachgang immer schnell sagt und gerne sagt und gut sagt. Und sagt jeder, ja, du hast ja recht. Ja, aber
Lothar hat schon 2-3 Mal gezuckt jetzt
gerade. Nee. Rollo hat ja recht, aber Rollo. Ja. Also erstmal muss man sagen, wenn man aufsteigt, ne, man nimmt ja Spieler mit in die neue Saison, die noch einen Vertrag haben, die aber in der alten Saison, in der Aufsteigersaison, ich sage jetzt mal, kaum Spiele gemacht haben, aufgrund der Vertragssituation. Also baust du dir einen großen Kader auf. So, und da erinnere ich immer an Rollos Worte auch, und das muss ich sagen. Wir haben immer gesagt, Trainingsqualität entscheidet nachher auch die Spielqualität. Ne? Und wenn du dann nachher diese Qualität noch nicht hast, weil der einige oder andere noch nicht mal in der dritten Liga gespielt hat, ja, wie soll der eine Qualität herbringen, dass du die zweite Liga erreichst oder hältst?
Auf das Level kommst
du. Ne? Auf das Level kommst dort. Ne? Zumal, wie gesagt, diese zweite Liga auch wirklich extrem stark ist oder stark war. So, das Nächste ist, was ich immer höre, oder was die Fitnesssituation. Dass wir die Laufwege nicht so hatten und die läuferische Qualität, was andere Mannschaften haben. So, da muss man ja erstmal schon mal einen Finger reinlegen in die Wunde. Ne? Warum ist das so? Ne? Also das sind Situationen, die brauchst du dir nicht erkaufen, die kannst du dir erarbeiten.
Aber um es konkret zu machen, also warum ist das so? Ist es eher, einerseits ist es doch Training und auf der anderen Seite ist es auch ein bisschen, sind die Jungs auch bereit, das zu machen oder nicht? Also würde ich jetzt mal stumpf sagen.
Ja, sicher. Klar, es ist, man muss sie einfach dahin bringen, versuchen. Sicherlich der eine oder andere, den wirst du kannst aus dem
Marcos Alvarez können wir jetzt dankbar als Beispiel nehmen.
Ja, aber du kannst auch nicht aus einem normalen Pferd keine Rennpferde machen. Das ist auch mal klar, von der Schnelligkeit her.
Das kostet.
Ne? Aber du
Rasenschwein.
Kannst, ja, genau. Aber du kannst auf jeden Fall, dass du im Ausdauerbereich, dass du Qualität hast und sagst so von der Einstellung her, vom Kopf und von der Fitness her. Wenn wir auf den Platz gehen, ne, dann gibst du ja, wie es früher mal war, gibst du deinen Gegenspieler die Hand und sagst, ich wünsche dir ein gutes Spiel, aber du wirst heute sehr schwer haben. Weil ich bin fit. Ja, und wenn du besser bist als ich, dann gebe ich dir hinterher auch die Hand. Und das wollen wir mal sehen. Ja, und diesen Wettbewerb, den musst du ja aufbringen. Und immer, wenn ich mit anderen Trainern spreche aus der Liga auch, jeder sagte mir, ja, Lothar, aber ihr seid nicht fit oder ihr habt nicht die Laufwege wie andere. Dann packt man sich natürlich an den Kopf, wie gesagt. Und da kommen natürlich viele Faktoren zusammen. Und Rolf hat es ja richtigerweise gesagt, es wäre verkehrt, sich hier hinzustellen und sagen, ja, so dies und jenes. Bloß diese drei Faktoren, ich wiederhole das immer in meinem hier Podcast, was die Brücke auch betrifft, das muss jede Mannschaft, die hier ist, und jeder Spieler abliefern. Wenn du das nicht hast, dann hast du schon mal ein Problem dort. Aber da kommen viele Sachen zusammen dort. Wie gesagt, dass du viele Spieler noch mitnimmst in die zweite Liga, die noch nicht mal dritte Liga gespielt haben, weil sie berechtigterweise einen Vertrag haben und. Und dann, wie gesagt, also gewisse Trainingsqualität, die musst du dann haben. Und Fitness.
Und also unsere, ich sag mal so, Hauptkritik an der Kaderzusammenstellung war immer so ein bisschen der Punkt Lautsprecher, Aggressive Leader der Mannschaft. Seht ihr das auch? Auch ja ein bisschen der Entwicklung geschuldet, dass Timo Beermann verletzt war und Marc Haider, genau, der ja selbst klar im Aufstiegsjahr noch eine tragende Rolle in der Hinsicht hatte, ja, weil er dann halt immer als Einwechselspieler nochmal mitgerissen hat. Das konnte nie ersetzt werden, oder?
Du willst wissen, wie die Folge weitergeht? Das Brückengeflüster gibt's ab jetzt zusammen mit allen Vereinsinfos und Streams als VfL-Abo der NOZ. Freu dich auf alle Folgen in voller Länge und sicher dir zum Weiterhören einfach deinen kostenlosen Probemonat auf noz.de/abo-vfl oder klicke einfach auf den Link in den Shownotes. Viel Spaß!